DW Menschen und Märkte.
Der Brexit wird wohl verschoben. Opel macht Gewinn, Rückgang bei BASF und Giftmüll im Kohlekraftwerk. Das und mehr im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der EU, sollte eigentlich am 29. März rechtskräftig werden. Doch weil das britische Parlament den Austrittsvertrag abgelehnt hat, ist völlig unklar, was am 29. März passiert. Einigung in letzter Minute? Austritt ohne Vertrag? Heute hat Premierministerin May die Weichen gestellt für die dritte Möglichkeit, eine Verschiebung. Aus London Jens-Peter Marquardt.
Theresa May bewegt sich auf Messerschneide. Egal in welche Richtung sie sich bewegt, sie droht einen Teil ihres Kabinetts zu verlieren. Die Brexit-Hardliner oder die Anhänger eines weichen Brexits. Und sie riskiert den Austritt von weiteren Konservativen aus ihrer Fraktion. Ihre Antwort heute auf diese missliche Lage? Eine Drei-Stufen-Strategie. Erstens, sie wird in knapp 2 Wochen das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen, das im Januar so krachend durchgefallen war, noch einmal im Unterhaus zur Abstimmung stellen.
We will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March at the latest.
Zweitens, wenn dann, wie absehbar, das Abkommen erneut keine Mehrheit erreicht, wird die Regierung die Abgeordneten fragen, ob sie einen ungeregelten Austritt am 29. März hinnehmen würden. Nur wenn das Unterhaus dazu Ja sagt, werde Großbritannien die EU ohne Deal verlassen, so die Zusage der Premierministerin heute.
The United Kingdom will only leave without a deal on the 29th of March, if there is explicit consent in the House for that outcome.
In einer früheren Abstimmung hatten die Abgeordneten bereits klargemacht, dass sie einen No-Deal-Brexit ablehnen. Das dürfte sich am 13. März wiederholen. Deshalb würde May dann in einem dritten Schritt das Unterhaus einen Tag später um die Zustimmung bitten, den Austritt zu verschieben.
The government will on the 14th of March bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50.
Dieser Verschiebung müsste dann allerdings die EU zustimmen, was wahrscheinlich ist. Damit wäre der No-Deal-Brexit am 29. März vom Tisch, eine Lösung für einen späteren Austritt aber immer noch nicht erreicht. May setzte heute kein neues Datum, sagte nicht konkret, wie lang der Austritt verschoben werden soll, sondern nur, es solle eine kurze Verlängerung des Prozesses geben. Die Rede ist von Ende Juni. Der Fraktionsführer der schottischen Nationalisten Ian Blackford empfahl den Konservativen deshalb schon mal, Kandidaten für die Wahlen zum EU-Parlament am 23. Mai aufzustellen. Seine Partei habe das schon getan.
The Scottish National Party are already putting in place candidates for the European elections. Can I suggest the Conservatives might consider doing the same?
Schon morgen will Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn seinen Austrittsplan im Unterhaus zur Abstimmung stellen, den Verbleib in der Zollunion mit der EU und weitgehend auch im europäischen Binnenmarkt. Dafür ist ebenfalls keine Mehrheit in Sicht. Deshalb will auch der Labour-Chef den Austritt verschieben und ging heute noch einen Schritt weiter. Am Ende müssten noch einmal die Bürger das Wort haben.
We believe there must be a confirmatory public vote to see if people feel that's what they voted for.
Doch für ein solches zweites EU-Referendum und damit für die Möglichkeit, den Brexit komplett abzublasen, gibt es derzeit im Unterhaus auch keine Mehrheit. Deshalb ist jetzt nur eines so gut wie sicher, zumindest Ende März fällt der Chaos-Brexit wohl aus.
Jens-Peter Marquardt berichtete aus London. 20 Jahre lang hat es der Autobauer Opel nicht geschafft, ein Geschäftsjahr mit Gewinn abzuschließen. Dann verkaufte ihn der Mutterkonzern General Motors an den französischen Konzern PSA und nach einem harten Sparkurs verdient Opel erstmals wieder Geld. Eigentümer PSA mit den Marken Peugeot und Citroën kann ebenfalls gute Zahlen vorweisen, lässt aber keinen Zweifel daran, dass sich Opel noch mehr anstrengen muss. Aus Paris, Marcel Wagner.
Die Ergebnisse sind blendend. Zum Tiefstapeln sah Carlos Tavares, Chef der Opel-Mutter PSA, also folgerichtig überhaupt keinen Anlass.
The company was able to deliver historic results.
Das Unternehmen hat es geschafft, historische Ergebnisse zu liefern, verkündete Tavares auf der Ergebniskonferenz am Firmensitz in Rueil-Malmaison bei Paris. Um zu unterstreichen, wie geschichtsträchtig das Ergebnis sei, zitierte der PSA-Chef die Geschichte, nämlich die eigene. Wir haben eine historische operative Gewinnmarge von 8,7% für unser Autogeschäft. 2013 kamen wir von einem Minus von 2,8%. Sie sehen also, dass wir es über die letzten 5 Jahre geschafft haben, unsere Profitabilität kontinuierlich zu verbessern. Tatsächlich ist das, was Carlos Tavares mit dem PSA-Konzern seit seinem Amtsantritt Anfang 2014 geschafft hat, fast schon ein kleines Wunder. Im Eiltempo hat der Hobby-Rennfahrer das Unternehmen auf Profit frisiert, hat Kosten gesenkt, die Produktion verdichtet, mit den Hauptmarken Peugeot und Citroën viele erfolgreiche Modelle auf den Markt gebracht. Was viele kaum für möglich hielten, konnte er nun auch für Opel vermelden.
After 20 years of trading,
nach 20 Jahren Verlusten hat Opel Vauxhall unter der Leitung seines Chefs Michael Loescheller und seines Teams eine operative Gewinnmarge von 4,2% erwirtschaftet. Unterm Strich steht bei den Rüsselsheimern für das vergangene Jahr ein Plus von immerhin 857 Millionen Euro. Möglich wurde das auch, weil der Druck, den Tavares auf den neuen deutschen Teil der Familie ausgeübt hat, immens war. Stellen wurden abgebaut, in den Werken teilweise Kurzarbeit eingeführt, die Produktion nach dem Vorbild der Rosskur von PSA profitabler gemacht. Nun will Tavares den nächsten Schritt gehen und auch die Verkaufszahlen in die Höhe schrauben. Dazu soll Opel international wachsen, vor allem auf einem Markt, aus dem sich die Rüsselsheimer unter der alten Führung von General Motors 2015 eigentlich zurückgezogen hatten. Wir haben beschlossen, Opel auf den russischen Markt zurückzubringen. Dort, so der PSA-Chef, würden bereits 500.000 Opel fahren. Die Marke sei also noch präsent und solle jetzt mit neuem Image und neuer Stärke den Markt wiedererobern. All das hörte sich zunächst aus deutscher Sicht vielversprechend an, doch wirklich zurücklehnen dürften sich die Beschäftigten in Rüsselsheim und den anderen deutschen Standorten nach dieser Jahreskonferenz wohl kaum. Denn es gibt auch beunruhigende Nachrichten aus Frankreich. Bereits vor einigen Tagen hatte PSA angekündigt, ein kleines SUV-Modell von Opel in einem französischen Werk bauen zu lassen. Eine Entscheidung, die Tavares heute verteidigte. Das Design der Opel-Autos wird in Rüsselsheim gemacht, was Forschung und Entwicklung angeht. Das heißt, diese Autos werden deutsch sein. Die meisten werden auch in Deutschland gebaut werden, aber eben nicht nur. Es kann auch Polen, Spanien oder manchmal sogar Großbritannien sein, kündigte der PSA-Chef heute an. Und verwies auf die europäische Strategie des Konzerns, der müsse eben da produzieren, wo es sich am meisten lohne. Bei allem Lob für den Erfolg der Opelaner dürfte das wie eine unverhohlene Drohung geklungen haben. Sollten die deutschen Standorte nicht profitabler werden, werden die Daumenschrauben wohl noch einmal deutlich angezogen.
Nicht nur der Autobauer PSA legte heute Zahlen vor, auch BASF. Das deutsche Unternehmen ist der umsatzstärkste Chemiekonzern der Welt, hat im abgelaufenen Jahr aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Dafür gab es vor allem zwei Gründe: die Konjunktur in China und die Schwäche der Autoindustrie. Sabine Geipel berichtet.
Für Martin Brudermüller war es die erste Bilanzpressekonferenz als Vorstandsvorsitzender des weltgrößten Chemiekonzerns. Und gleich zu Beginn musste der Konzernchef es auf den Punkt bringen.
Das zurückliegende Jahr war kein leichtes.
Die Gründe dafür sind plausibel. Denn wenn gleichzeitig auf dem wichtigsten Absatzmarkt und in der wichtigsten Abnehmerbranche die Nachfrage nach den Produkten der BASF zurückgeht, dann hinterlässt das deutliche Spuren in der Bilanz. Vorstandschef Brudermüller.
Ganz deutlich getragen von China einerseits, aber eben auch von der globalen Automobilindustrie, die sehr stark zurückgefahren ist in der Anzahl der Fahrzeuge, die produziert wurden. Und das übersetzt sich natürlich für einen Chemiehersteller direkt in unseren Bedarf.
Dazu kamen höhere Kosten für die Integration des Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäfts des Konkurrenten Bayer etwa. Außerdem hatte der BASF im vergangenen Jahr der außergewöhnlich niedrige Rheinpegel zu schaffen gemacht, erklärt Brudermüller.
Also in der Tat, es kam natürlich immer mal vor, dass wir gewisse Zeiten im Rhein Kühlwasser nicht entnehmen konnten, weil das Wasser zu warm war oder der Transport irgendwie eingeschränkt war. Es war nie zuvor in der BASF-Geschichte so, wie es dieses Jahr war mit diesem ausgesprochen heißen Sommer.
Die Folge: zeitweise war die Rohstoffversorgung des Stammwerks in Ludwigshafen quasi zum Erliegen gekommen. Um rund 250 Millionen Euro schmälerte das den Gewinn. Hier will der Konzern gegensteuern mit neuen Schiffen, mit weniger Tiefgang und erhöhten Tankkapazitäten für Rohstoffe. Für neues Niedrigwasser sieht sich die BASF gewappnet und auch für die konjunkturellen Herausforderungen in diesem Jahr. Von einem leichten Anstieg beim Umsatz und beim Gewinn geht Vorstandschef Brudermüller für 2019 aus. Was macht ihn angesichts von weltweiten Handelskonflikten so zuversichtlich?
Was China angeht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe da 10 Jahre gelebt. Ich bin da etwas optimistischer, einfach weil die chinesische Regierung, sagen wir mal, langfristig immer Maßnahmen dann auch greift, es zu stimulieren. Und ich glaube, wenn man das gesamte weltweite Klima im Moment anguckt, sowohl Amerika als auch Europa als auch China spüren die Verlangsamung. Und das sind Probleme, die auch die politische Führung nicht haben will. Ich glaube, dass da auch eine gewisse Vernunft aufkommt, sich zusammenzusetzen und Lösungen zu finden.
Und auch intern will das Unternehmen seine Hausaufgaben machen. Ein sogenanntes Exzellenzprogramm soll für straffere Strukturen sorgen. Einigen Mitarbeitern würden Abfindungen auf freiwilliger Basis angeboten, ohne aber eine Zielzahl für das Stammwerk in Ludwigshafen zu nennen.
Dass natürlich bei solchen Themen immer ein bisschen Unruhe aufkommt, ist klar. Was die Kunst jetzt ist von der Führungsmannschaft, ist zu balancieren. Einerseits in die Zukunft zu investieren und die Unternehmensstrategie langfristig umzusetzen, aber auch an den Stellen konsequent den Gürtel enger schnallen, wo das eben sein muss. Und manchmal ist das Leben halt so, dass man beides gleichzeitig machen müssen.
Von einem Übergangsjahr 2019 spricht Brudermüller, an dessen Ende profitables Wachstum stehen soll. Trotz des schwachen Jahres 2018 soll die Dividende für die Aktionäre erhöht werden um 10 Cent auf 3,20 Euro je Aktie.
Über die Bilanz des Chemiekonzerns BASF berichtete Sabine Geipel. Die globalisierungskritische Organisation ATTAC hat ihren Ursprung in Frankreich. Gründungsanliegen war die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen, um bestimmte Formen der Spekulation unattraktiv zu machen. Aus dieser Forderung setzt sich auch das Akronym ATTAC zusammen. Seitdem sind andere Forderungen dazugekommen, etwa die nach einem bedingungslosen Grundeinkommen oder dem Kampf gegen Steuerflucht. Der deutsche Ableger, der im Jahr 2000 gegründet wurde, hat nun selbst ein steuerliches Problem, denn heute entschied der Bundesfinanzhof in München, dass die Organisation nicht gemeinnützig ist. Wolfram Schrag.
Nach mehreren Jahren des Streits hat der Bundesfinanzhof in München nun dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC endgültig die Gemeinnützigkeit aberkannt. Dreh- und Angelpunkt sind die unterschiedlichen Förderarten in der Abgabenordnung. Dazu zählen Kunst, Jugendhilfe oder Sport, aber auch Umweltschutz, nicht aber eine allgemeine politische Betätigung. Diese ist den politischen Parteien vorbehalten, die eigene Fördermöglichkeiten haben. ATTAC hatte damit argumentiert, seine Tätigkeit sei gemeinnützig, da sie der, wie es im Gesetz heißt, Volksbildung diene und somit der politischen Bildung. Dem widersprach aber nun der Bundesfinanzhof. Es gehe bei der politischen Bildung darum, politisches Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Das könne sich auch auf Probleme der Tagespolitik beziehen. Eine Grenze sei aber überschritten, wenn eine Organisation Forderungen zur Tagespolitik aufstelle und zum Beispiel über Kampagnen versuche, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen. Politische Bildungsarbeit sei nur dann steuerlich als gemeinnützig anzuerkennen, wenn sie in geistiger Offenheit ausgeübt werde, so der BFH. Für den Trägerverein von ATTAC bedeutet das Urteil, dass er keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen kann und die Spender nicht zum Steuerabzug berechtigt sind. Allerdings hat der BFH den Fall an das Hessische Finanzgericht zurückverwiesen, das nun klären muss, ob und inwieweit sich der Trägerverein von ATTAC selbst unzulässig betätigt hat.
Aus München war das Wolfram Schrag. Die Mülltrennung wird in Deutschland bekanntlich sehr ernst genommen. Die Entsorgung dagegen weniger. Mehr als 5 Millionen Tonnen Giftmüll werden laut Recherchen des Westdeutschen Rundfunks jedes Jahr einfach verbrannt in einem der mehr als 50 deutschen Kohlekraftwerke. Durch den geplanten Kohleausstieg wird diese umweltschädliche Praxis irgendwann wegfallen. Aber nicht alle freuen sich darüber. Jürgen Döschner.
Klärschlamm, Altöl, Autoreifen, Sondermüll. Es ist längst nicht nur Kohle, was in den Kohlekraftwerken unseres Landes verfeuert wird. Mindestens 50 Braun- und Steinkohlekraftwerke in Deutschland verbrennen jedes Jahr mehr als 5 Millionen Tonnen Abfälle und sogenannte Ersatzbrennstoffe. In manchen Kraftwerken machen diese teils mit Schwermetallen und anderen Giftstoffen belasteten Materialien 20% oder gar 30% des eingesetzten Brennstoffs aus. Allein RWE verfeuerte im letzten Jahr in seinen rheinischen Braunkohlekraftwerken mehr als 1 Million Tonnen Abfälle. Für Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, ist dies schlicht Umweltdumping.
Kohlekraftwerke sind ja dazu gebaut worden, Kohle zu verbrennen. Und wenn man da jetzt plötzlich andere Inputstoffe nimmt, die zum Teil hoch belastet sind, die auch eine Menge an Schadstoffen produzieren, dann ist das natürlich nichts anderes als Umweltdumping.
Die Mitverbrennung problematischer Abfälle ist bislang ein Win-Win-Geschäft für alle Beteiligten. Die Kraftwerksbetreiber sparen Kosten für Kohle- und CO2-Zertifikate. Die Abfallerzeuger profitieren von der günstigen Entsorgung. Einziger Verlierer, so Kritiker wie der Kieler Umwelttoxikologe Hermann Kruse, sei die Umwelt.
Da habe ich als Toxikologe ganz große Bedenken, weil ja die Kohlekraftwerke sind und keine Müllverbrennungsanlagen oder Sondermüllverbrennungsanlagen. Zunächst einmal sehe ich das Risiko, dass eben bei Einsatz von Ersatzbrennstoffen, die mit Schadstoffen belastet sind, die Schadstoffemissionen, sprich das, was bei den Schornsteinen herauskommt, erhöht wird.
Die Kritik an der Mitverbrennung von Abfällen in Kohlekraftwerken ist nicht neu. Doch erst der absehbare Kohleausstieg rückt das Problem nun möglicherweise in den Blick, wenn auch aus einem anderen Grund. Denn mit der Schließung von Kohlekraftwerken könnte es in manchen Bereichen zu Entsorgungsproblemen kommen, insbesondere beim Klärschlamm. Hier sind die Kraftwerke inzwischen die wichtigsten Abnehmer. Die Klärschlämme sind oft stark belastet, ihre Verwendung als Dünger in der Landwirtschaft wurde erst kürzlich weiter eingeschränkt. Der Verband Kommunaler Unternehmen VKU spricht in manchen Regionen von einem Entsorgungsnotstand. Für den Umwelttoxikologen Hermann Kruse gibt es für die Entsorgung nur eine Alternative.
In der Tat gehören sehr viele Stoffe, die in den Ersatzbrennstoffen mit untergebracht werden, in die normale Müllverbrennung hinein. Oder sie gehören im schlimmsten Fall in Sondermüllverbrennungsanlagen, die auf solche Verbindungen besonders eingerichtet sind.
Das gilt nicht nur für Klärschlämme, sondern auch für die meisten anderen bislang in Kohlekraftwerken entsorgten Stoffe, zum Beispiel auch für die rund 2 Millionen Tonnen Raffinerierückstände, die derzeit in Kohlekraftwerken als Petrolkoks verfeuert werden. Der Kohleausstieg wird also nicht nur für die Kraftwerksbetreiber eine Herausforderung.
Giftmüll im Kohlekraftwerk. Mit diesem Bericht von Jürgen Döschner sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war heute Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.